So. Das ist egal, wann wir anfangen, es kommen ja immer noch welche später, das ist eben immer hier so. Wir fangen aber trotzdem jetzt an. Und zwar setzen wir dort fort, wo, durfte ich schon? Ja. Nicht? Ja. Wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, das ist die Seite 190. Vielleicht, wenn Sie sich zu jemandem setzen, wo der vielleicht jemand Sie mit reingucken können oder so ähnlich.
Er hat ja auch.
Er hat auch nicht da. Nein, das machen wir schon eine ganze Weile. Und was wir eben haben als Grundlage. Ja, das spielt aber keine, das macht nichts. Ja, ja, das machen wir schon eine ganze Weile. Wir sind schon hier bei den Büchlein. Und das Büchlein heißt Die nachgelassenen Fragmente einer Auswahl. Das ist Reklam 7118. Kostet 6 Euro. Wie bitte?
Das steht in keinem Regal.
Ach so. Man kann also gucken, es gab beim letzten Mal, habe ich noch ein neues gekauft, weil ich da jetzt ja auch noch in Aachen da was mache und da habe ich es für 3,30 sogar gekriegt. In diesem Antiquariat, wenn man also die Schellingstraße reingeht und an die erste Straße links, da ist ja so ein größeres Antiquariat noch und die hatten das tatsächlich noch ein paar Mal so rumliegen. Ah ja. Ja, ja, das ist sofort da, weil das läuft einfach durch.
Ja, aber merkwürdig, sonst haben Sie von Nietzsche alles da.
Ja, ja. Und da, Frau Winter hat mir nur gesagt, warum lesen Sie nicht einfach ein ganzes Nietzsche-Buch? Sag ich, ne, warum denn? Ich finde das sehr reizvoll, die Gedanken, das sind Lesefrüchte von ihm hier, Überlegungen und so, was einfach zu denken gibt, wo immer was zu bejahen ist, aber wo auch etwas zu kritisieren ist. Und dass es eben in meinen Augen keinen kompetenteren Kritiker des Christentums oder der Sicht gibt als ihn, aus diesem Zentrum heraus. Ja, eben, nicht? Und deswegen mache ich das auch nicht. Und wir hatten eben da als letztes gelesen, diesen Text auf der Seite 190, 5 und in Klammern 14, die Entwicklung der Wissenschaft. Da könnte man ja nochmal hingucken, das nochmal erinnern, weil das ja schon eine ganze Weile her ist, wo er da schreibt, die Entwicklung der Wissenschaft löst das Bekannte immer mehr in ein Unbekanntes auf. Sie will gerade das Umgekehrte und geht von dem Instinkt aus, das Unbekannte auf das Bekannte zurückzuführen. Das ist richtig, man will eben die Welt verstehen. In Summa bereitet die Wissenschaft eine souveräne Unwissenheit vor. Ein Gefühl, das Erkennen gar nicht vorkommt, dass es eine Art Hochmut war, davon zu träumen, mehr noch, dass wir nicht den geringsten Begriff übrig behalten, um auch nur Erkennen als eine Möglichkeit gelten zu lassen. Dass Erkennen selbst eine widerspruchsvolle Vorstellung ist. Wir übersetzen eine uralte Mythologie und Eitelkeit des Menschen in die harte Tatsache, so wenig Ding an sich, so wenig ist Erkenntnis an sich noch erlaubt als Begriff, die Verführung durch Zahl und Logik. Das ist also Seite 190, also dieser Text. Und hier haben wir dann darüber geredet gehabt in dieser letzten Stunde, dass er hier Erkennen und Begreifen verwechselt oder in eins setzt. Und das finde ich nicht gut. Das begegnet immer wieder. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass es von Pierre de Lubac ja ein berühmtes Buch gibt, die Wege Gottes, und dass die Neuübersetzung, in der Neubesetzung des Buches überall, wo früher stand, Gott ist unbegreiflich, jetzt steht unerkennbar. Und das finde ich wirklich ärgerlich, denn begreifen heißt, etwas erkennen, wie es überhaupt erkannt werden kann nur. Also begreifen heißt, etwas total nach allen Gesichtspunkten verstehen und erkennen und aufnehmen, so wie etwas von sich selbst her erkennbar ist. So wie die Tradition ja sagt, das Erkennbarste, was es gibt, ist Gott. Aber gerade weil wir nicht Gott sind, sondern eben nur Geschöpfe und Menschen, ist er für uns in allem Möglichen entzogen und ist ein Geheimnis und dergleichen. Er wird erkannt, aber erkannt als unbegreiflich. Und das finde ich ist überhaupt nichts Neues, denn unbegreiflich, als unbegreiflich erkenne ich schon meine Frau und als unbegreiflich erkenne ich mich selber. Also was soll's? Nochmal, begreifen heißt etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkennbar wäre, nach all seinen Rücksichten. Und das setzt er hier gleich mit erkennen. Und dann ist natürlich klar, dass es kein Erkennen gibt, sondern dass Erkennen oder eine Begegnung, eine Erfahrung immer eine Begegnung ist. Und eine Begegnung ist immer etwas wie ein Gespräch. Und in dem Gespräch verändern sich beide. Das hat man in der Neuzeit nicht bedacht, weil die führende Wissenschaft in der Neuzeit die Physik war. Und die Physik ist mesokosmisch gewesen. Das heißt, da änderte sich nichts durchs Erkennen. Wer immer einen Gegenstand gemessen hat oder sein Gewicht bestimmt hat, wie zum Beispiel von diesem Pult, kam dasselbe raus. Sodass deswegen die Physik dachte, sie könnte durch das Subjekt kürzen, das braucht man nicht. Und haben erstmal gedacht, die Wirklichkeit ist gleich der Wirklichkeit und die Erkenntnis ist gleich. Also diese Unterscheidung, die wir inzwischen machen, zu sagen Realität und Wirklichkeit. Die Dinge in sich genommen, Realität. Durch die Erfahrung gibt es ein Gespräch und in einem Gespräch verändern sich immer beide Seiten. Und diese dann entstandene Wirklichkeit, also die Realität, insofern sie sich gezeigt hat und insofern sie verstanden wurde, das haben die dann Wirklichkeit genannt. Und daraus ist dann der Konstruktivismus entstanden, aufgrund dieses Schocks der Mikrophysik, das man dort beobachtet hat. Durchs Beobachten ändern sich die Dinge. Das kannte die Physik nicht. Das heißt, die Physiker haben es erkannt, zum Beispiel bei den Farben. Und haben sich deswegen dann so geholfen, dass sie gesagt haben, es gibt erste Eigenschaften und zweite Eigenschaften. Und die eigentlich physikalische Eigenschaft, die wirklich zählt, ist die Ausgedehntheit. Die bleibt ja auch nur bei Descartes übrig, die kann ich nämlich messen. Während das andere eben Reaktion auf Wellenlängen war. Es gibt Wellenlängen, die sehen wir, es gibt Wellenlängen, die hören wir, es gibt Wellenlängen, die spüren wir in der Wärme oder so. Und dann haben die gesagt, die eigentliche Realität sind die Wellenlängen. Und dann gibt es hier subjektive Verzeichnungen und Verschiebungen seitens der Menschen. So hatten die dann eben die Vorstellung, man hat unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun und das Erkennen hat da gar nichts zu bedeuten. Umso größer dann der Schock, jetzt zu sehen, bei der Mikrophysik durch Hingucken verändern sich die Dinge. Hätten die von vornherein nicht bloß Dinge angeguckt, sondern Menschen, hätten sie das sofort gemerkt. Denn ein Mensch, der weiß, dass er gesehen wird, benimmt sich anders. Mein Beispiel war immer, er nimmt den Finger aus der Nase. Also dass das einfach ganz deutlich wird. Und von dort her haben wir dann heute diesen Katzenjammer des Konstruktivismus mit der Containermetapher zum Beispiel. Was ich mir denke, das stecke ich in ein Schächtelchen, Container genannt, und dieses Schächtelchen wird an Sie dann weitergeschoben und Sie machen dieses Kästchen auf. Sie wissen nicht, was ich reingetan habe und Sie wissen nicht, was Sie rausnehmen. Ich weiß nicht, was Sie rausnehmen, weil sich das inzwischen verändert und verschoben hat. Das ist die berühmte Containermetapher. Dass man es also gar nicht mehr mit dem an sich der Dinge zu tun hat und daher dieses Skeptizismus und dieser Konstruktivismus jeder auf seine Weise. Und das, meine ich, wäre eben nicht richtig. Man müsste eben verstehen, das ist vor allen Dingen ja der Grundgedanke bei Scheffler immer gewesen, Erfahrung ist dialogisch, so heißt ja auch eins in der großen dicken Bücher, also die Dialogik der Erfahrung. Erfahrung ist nicht, wir sind nicht ein weißes Blatt Papier, wo das Licht sich drauf abbildet, sondern wir stehen in einem Gespräch mit dem Gegenüber und nochmals, ein Gespräch verändert immer beide. Und wenn ich das zulasse und einfach damit lebe, dass ich nicht der liebe Gott bin, dann muss man sich nicht aufregen. Keiner von uns sieht also den anderen ganz oder gänzlich, sondern deswegen haben wir immer gesagt, es reden nie Herr Müller und Herr Meier, sondern immer Müllers Meier mit Meiers Müller. Was man nochmal dadurch ergänzen kann, dass man von anderen Leuten hören kann, die auch mit Herrn Müller reden. Oder so. Da bereichert sich das Bild. Aber es bleibt immer in dieser Beziehung. Und mit welchem Recht soll man jetzt etwas suchen, was man so erkennt, dass man es gar nicht gesehen hat? Und das ist das, was er hier in diesem Text anspricht. Wenn ich mir unter Erkennen vorstelle, etwas so zu sehen, wie es ist, ohne dass ich hingucke, dann ist das natürlich tatsächlich ein Widerspruch, das gibt es nicht. Ich kann nicht jemandem in die Augen gucken und davon absehen, dass wir uns in die Augen gucken. Und dann guckt er anders, als wenn er mir nicht in die Augen guckte. Natürlich. Ist so. Nur der liebe Gott guckt von überall her. Oder wie die anderen sagen, you from nowhere. Nicht? Aber eigentlich muss man sagen, von überall her. Und wir anderen haben eben unsere Standpunkte, oder sagen wir es doch richtig sauber, unsere Wahrheiten. Weil man das so weit getrieben hat mit unseren Wahrheiten, dass man auch für kontradiktorische Sätze behaupten wollte, die sind beide dann wahr und die stehen eben einfach so nebeneinander. Deswegen gibt es dann eben mit dieser berühmten Wortmeldung da von Ratzinger, also Benedikt, zu sagen, Diktatur des Relativismus, dass dort gesagt wird, wir sind eben so verschieden voneinander und alles zählt eben irgendwo mit, das tut es eben nicht, sondern ich muss gucken, wo was hingehört, aber dass ich dann schon sagen kann, hier, es gibt Wahrheiten. Wie ich das mal gesagt habe, in so einem Arbeitskreis bei einem Bischof, der hat sich gleich beschwert, hat gesagt, Sie können doch nicht so relativistisch reden. Dem habe ich aber ganz schnell geantwortet und habe gesagt, nehmen Sie mal Johannes Paul II., Fides et Ratio, Nummer 30, da steht die Wahrheiten der Philosophie und die Wahrheiten der Theologie und die Wahrheiten sowieso, da konnte er nichts mehr sagen. Das ist natürlich keine faire Argumentation, aber die hat da gereicht für die Stelle erstmal. Also was meine ich mit Wahrheit? Eine wahre Meinung. Eine wahre Meinung heißt auf Deutsch Ansicht. Und das Wort Ansicht liebe ich hier so, weil Ansicht nicht bloß meine Meinung ist, sondern Ansicht ist auch die Ansicht, die die Wirklichkeit mir zeigt. Kann ich auf eine Ansichtskarte verschicken. Und dann habe ich ja mal hingemalt, die Wirklichkeit so. Wenn jemand von mir guckt, sagt er, meine Ansicht ist, die Welt ist rund. Und der sagt, meine Ansicht ist, die Welt ist spitz. Und beide haben erstmal aus ihrer Erfahrung Recht, aber beide haben eben nur ein begrenztes Recht. Und deswegen sagt der Nietzsche, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Er meinte, wie gesagt, in seiner höllischen Einsamkeit jemand, der das Gleiche sagt wie er. Ich bin dafür, dass man mit jemandem redet, der was anderes sagt als man selbst. So wie wir mit unseren zwei Augen räumlich sehen können, weil jedes Auge ein bisschen anders guckt als das andere. Und dadurch können wir die Welt plastisch sehen. Ich sehe nur auf einem Auge, ich weiß nicht, wie Sie die Welt sehen. Nicht? Wahrscheinlich nicht, ich kann nicht einfach sagen, wie ich im Kino, denn wir sehen das im Kino wieder anders, weil Sie es sonst anders sehen. Ich weiß nicht, wie das ist. Nicht? Aber dass man dadurch, durch dieses Sehen von Zweien, wo sich das dann so trifft, kriegt die Welt eine Plastizität. Es geht nicht, die zusammen in eine Brühe zu rühren, sondern diese aufeinander zugehenden Dinge stehen zu lassen. Deswegen habe ich ja gestern Abend gesagt, bitte nicht Widerspruch, sondern unvereinbar. Hier ist es sogar noch vereinbar auf dieser Ebene. Da ist noch kein Problem. Das ist nämlich vereinbar. Deswegen sage ich, man geht besser zu zweit in ein Kino oder in eine Ausstellung oder in sonst was, wo man hinterher beim Glas Wein noch darüber reden kann und dann bereichert sich das. Der Gegenbegriff, der Relativismus, gegen den Benedikt und ist und ich auch, das ist, wenn man das so sieht und wenn behauptet wird, kann beides wahr sein. Kontradiktorische Urteile können niemals beide wahr und beide falsch sein, sondern hier kann nur eins wahr und eins falsch sein, ohne dass man weiß, welches. Mein Beispiel war, wenn eben zwei Leute zur gleichen Zeit sagen, die Zahl der Sterne ist jetzt gerade oder der andere sagt, es ist ungerade. Einer hat recht, wir wissen nicht wer. Und Wissen heißt, sagen können, dass man sagen kann, was ist. Das Schwierigste habe ich hier noch nicht hingemalt. Das kann man auch nicht richtig malen. Ich versuche es so zu malen. Und das ist das, wo man aufpassen muss. Das nenne ich unvereinbar, im Unterschied zu kontradiktorisch, zu widersprüchlich. Beim Widerspruch hat einer Recht und einer Unrecht, man weiß noch nicht wer, oder ist strittig wer. Hier bei dieser Form muss ich aufpassen, dass ich das nicht gleichsetze mit kontradiktorisch. Das andere muss nicht falsch sein, aber ich kriege es auch nicht zusammen, wie bei den normalen Erkenntnissen, wenn wir zusammen in einer Ausstellung waren und man hinterher darüber redet, man kriegt es nicht zusammen. Und das gilt eben in Gesprächen, zum Beispiel mit den asiatischen Kollegen, wenn wir über Personen reden oder so, wo man dann irgendwie aufhört und wo ich als Beispiel sage, das hört schon zwischen den Geschlechtern auf, dass man zwischendurch sagt, nee, das verstehe nicht, wie komisch da deine Logik läuft, ich sehe das nicht. Aber man kann es eben nicht als Widerspruch ansprechen. Und solche Dinge, meine ich, hätte er da im Kopf und sagt eben jetzt von dort her, es gibt keine Erkenntnis, weil er hier mit Erkenntnis eben meint, diese rein objektive, unveränderte Wirklichkeit, wie sie in sich ist, ohne dass ich hingucke. Wir können halt nicht auf die Wirklichkeit gucken und sie dann so sehen, wie sie wäre, wenn ich nicht hingucke. Das muss man sich einfach klar machen. Und dazu bitte ich Sie mal zurückzublättern auf die Seite 28. Das ist sehr lange her, dass wir das gelesen haben. Aber wenn Sie da mal hingucken, das 1962, also der unterste Text da auf der Seite 28, große Verlegenheit, ob die Philosophie eine Kunst oder eine Wissenschaft ist. Denken Sie bei der Stelle bitte nicht an bildende Kunst, sondern hier müssen Sie jetzt griechisch denken, also Kunst heißt hier griechisch Techne und lateinisch Ars. Und Ars heißt ja bei uns nicht bloß Kunst, sondern auch Kunde, also Arzneikunst, Arzneikunde, das ist hier gemeint. Und das waren eben die Formen der, die Wissenschaftsformen und die Wissens, nein, Verzerrung, die Wissensformen in der Antike. Es gibt die einfache Tatsachenerkenntnis, ich sehe, da ist was und sage das, das ist gewusst das, ganz einfach so, das ist das Einfachste. Dann gibt es an der zweiten Stelle das gewusst wie und das ist die Erfahrungserkenntnis und das ist Techne und Ars. Und das bestimmt zum Beispiel weitgehend die Medizin, auch heute immer noch. Aber das war ja der Punkt, das Programm dann von Descartes, der ja von so labiler Gesundheit war, dass er sagt, wir müssen das Projekt haben, die Medizin aus einer Kunst zu einer Wissenschaft zu machen. Also das Erste ist das einfache Gewusst das. Das Zweite ist das Gewusst wie aus Erfahrungswissen. Und das ist großenteils zum Beispiel die Medizin. Das heißt, man weiß aus Erfahrung, dass dieses eine Kraut gegen Fieber hilft und das andere gegen Durchfall. Man weiß nicht warum, woher soll man das wissen? Aber man weiß aus Erfahrung, es hilft. Und deswegen wird das gelernt und das ist Ars. Kunst, Kunde. Wissenschaft heißt gewusst warum. Aus Einsicht. Und deswegen ist für die Alten, also Plato, Aristoteles, Wissenschaft, das höchste Wissen und das eigentliche Wissen. Und weil das so ist, kann zu meinem Kummer sogar der Thomas von Aquin sagen, Glauben ist nicht Wissen. Das sagt er, das sagen nämlich bloß heute die Leute nicht, heute so. Neulich war mal wieder einer da bei meinem Fernseher und ich sagte, ich glaube da so und so. Ja, sagt der Professor, Glauben heißt nicht Wissen. Ne? Wir sagten, na langsam wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren, das ist etwas komplizierter, aber immerhin. Und der Thomas sagt, Glauben ist nicht Wissen, warum sagt er das? Einmal, weil er Aristoteliker ist und das eigentliche Wissen ist gewusst, warum. Zweitens, weil er das Neue Testament gelesen hat. Und im Neuen Testament steht, im Anfang des 11. Kapitels vom Hebräerbrief, Glauben heißt das Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Das heißt, im Neuen Testament, erinnere ich, haben wir auch schon früher gesagt, ich wiederhole es nur einfach, weil immer auch jemand da ist, der es eben noch nicht gehört hat. Im Neuen Testament wird Glauben und Hoffnung noch nicht unterschieden. Wenn Sie Römer 5 anschauen, wo es um den Abraham als den Vater des Glaubens geht, da wird definiert, was Abraham getan hat. Was hat er getan? Er hat gehofft wieder Hoffnung. Paraelpida. Also wir haben zwei Stellen, wo da vom Glauben die Rede ist. Das eine ist Römer 5, das andere ist dann Hebräer 11. Da kommt auch nochmal Abraham vor. In 5 kommt vor der Glaube Abrahams auf die Verheißung Gottes hin, dass er im nächsten Jahr einen Sohn haben wird, obwohl er 100 ist und seine Frau 90. Als Gott ihm das erste Mal gesagt hat, das können Sie nachlesen in der Genesis, hat er sich buchstäblich am Boden gekugelt darüber. Bei dem zweiten Mal, als es jetzt Gott am Heim Mamre nochmal erzählt, steht seine Frau Sarah hinter der Zelttür und lacht. Und dann sagt Gott zu ihr, du hast gelacht. So, ich habe nicht gelacht, sagte doch, ich habe es gesehen. Aber die hat sich nicht gekugelt. Gekugelt hat sich vorher aber er. als er allein angesprochen wurde. Und hinterher bei der Erklärung von diesem Kapitel 5 steht dann, er hat gehofft, wieder Hoffnung, Paraelpida. Und das Ganze wiederholt sich im Hebräerbrief, wenn dort heißt, Glauben heißt überzeugt sein von Dingen, die ich noch nicht sehe. Das heißt, hier wird Glaube als Hoffnung eingesetzt. Und das ist gut, dass das nicht geblieben ist so, sondern dass man später sagt, Glaube ist was anderes als Hoffnung. Denn Glaube ist ein Wissen. Wissen, hatte ich gesagt, heißt sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Ob ich das jetzt nur sagen kann, wenn ich es gesehen habe, weil die Silbe, die Wurzel von Witt ist Eut, Wert, Witt, das heißt gesehen haben. Und im Griechischen ist es ganz wörtlich so. Wissen heißt auf Griechisch Euda und das ist das Perfekt von Wissen, von Sehen. Und Wissen ist eben auch Witt, also das muss man ganz deutlich sehen. Wissen heißt gesehen haben. Bei der Hoffnung habe ich aber nichts gesehen. Und deswegen hätte jetzt Thomas schreiben müssen, Glaube ist nicht Einsicht. Aber er sagt, Glaube ist nicht Wissen, weil er Wissen entwirft in dieser Einheit von Aristoteles her und weil der Glaube tatsächlich im Hebräerbrief noch heißt, dass man nicht in diesem Sinn gesehen hat, sondern man nimmt etwas an, was man nimmt. Später kommt aber der Unterschied. Und der ist auch wirklich da, also um es als Beispiel gleich zu sagen, im Glauben weiß ich, dass Gott mein Heil will und alles tun will, was er kann, dass ich mein Heil finde. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, dann ist das eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung und dann komme ich nicht in den Himmel. Also im Glauben weiß ich, in der Hoffnung weiß ich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man später Glauben und Hoffen auseinanderhält. Und Glauben heißt nicht wissen, sondern Glauben heißt keine Einsicht haben. Und von dort her jetzt wieder zurück zu diesem Text da jetzt auf der Seite, wo hatte ich da jetzt gesagt, da Seite 28. Also große Verlegenheit, ob die Philosophie eine Kunst oder eine Wissenschaft ist. Es ist eine Kunst in ihren Zwecken und in ihrer Produktion. Also eine Kunde, ein gewusst wie. So haben wir gesagt, Ars heißt gewusst wie. Aber das Mittel, die Darstellung in Begriffen, hat sie mit der Wissenschaft gemeinsam. Es ist eine Form der Dichtkunst. Sie ist nicht unterzubringen, deshalb müssen wir eine Spezies erfinden und charakterisieren. Die Naturbeschreibung des Philosophen, er erkennt, indem er dichtet und dichtet, indem er erkennt. Das heißt, er macht sich, was heißt dann Glauben, zum Beispiel auch bei Jaspers philosophischer Glaube, Glaube heißt dann nicht so tief religiös anhangen und mein Leben darauf bauen oder so etwas, wie was Luther sagen würde, etwa im großen Katechismus, sondern Glaube heißt dann Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Das heißt philosophisch Glaube. Und das gehört zu jeder Erfahrung. Also ich mache Erfahrungen, ich sehe zum Beispiel so etwas und sage dann, das ist ein Gesicht. Das heißt, Erfahrung ist immer als Erfahrung. Das ist das hermeneutische Als, das Heidegger so liebt und extra behandelt. In jeder Erfahrung erfahre ich etwas als neu, als altmodisch, als bedrohlich, als verrückt, als interessant, als langweilig. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Also zu den Fakten kommt meine Deutung der Fakten und dann ist erst eine Erfahrung abgeschlossen. Und in diesem Sinn sage ich in aller Strenge, alle Erfahrung ist Glaubenserfahrung. Das heißt, zu jeder Erfahrung gehört dieses subjektive Moment des Alls, meiner Interpretation, meiner Auslegung des Ganzen. Das ist nicht in der Realität als solcher da, sondern die bietet verschiedenste Dinge an. Und dann sagt uns ja auch die Wissenschaftstheorie, dass wir eigentlich nicht Theorien aus Fakten machen, sondern dass die Fakten erst innerhalb der Theorien als Fakten da sind. Wenn ich zum Beispiel das male, was ist denn das? Sind das drei Punkte oder ist es ein Dreipunkt oder ist es ein Zweipunkt und ein Einpunkt? Das legt die Realität nicht fest. Sondern das machen wir mit unserer Auslegung. Und deswegen behaupte ich, alle Erfahrung ist als Erfahrung, alle Erfahrung ist Glaubenserfahrung, weil in aller Erfahrung immer schon ein Teil der subjektiven Deutung mit drin ist. Und deswegen redet nicht einfach Herr Müller mit Herrn Meier, sondern Meiers Müller mit Müllers Meier. Nicht? Und das, wenn ich jetzt so einen anspruchsvollen Erkenntnisbegriff habe, der nicht dialogisch ist, wie Nietzsche das hier hat, dass er sagt, eigentlich heißt erkennen, etwas so sehen, wie es an und für sich ist, nicht bloß, wenn ich hingucke. Da muss ich sagen, das ist ja schön, dass du dir das wünschst, aber das gibt es nicht, denn wir sind nicht der liebe Gott. Wir machen unsere Erfahrung immer in bestimmten Situationen, in einem bestimmten Gegenüber, in einer bestimmten eigenen Prägung und in einer Zuständigkeit und Prägung des Gegenübers, wobei bei dem Gegenüber zu dessen Situation gehört, dass ich es jetzt erkenne.
Könnte man sagen, an und für sich in der jeweiligen Interpretation.
So ist es, so ist es. Eben, genau das meine ich, weil ich ja sage, Glaube heißt Interpretation oder jetzt im deutsches Wort genommen Auslegung oder so, ne? Ist Auslegung und deswegen ist alle Erfahrung Glaubenserfahrung, Auslegung und niemals rein sachlich und deswegen muss ich zwischen Realität und Wirklichkeit, wenn ich diese Sprachregelung mitmachen will oder zwischen Wirklichkeit und Wahrheit oder wie ich sehe, sehen, dass hier eine Differenz steckt. Und wenn die Leute die übertreiben, dann werden sie Agnostiker und sagen, ne, man sieht überhaupt nichts, wir erkennen nichts. Sag ich, jetzt übertreib's doch nicht, wie hier der Nietzsche. Sag ich, wenn du dir natürlich wünschst, du müsstest die Dinge so sehen, wie sie sind, wenn du sie nicht siehst, das musst du dir eben abschminken. Wir sind nicht der liebe Gott.
Und trotzdem entwickelt sich ja aus dieser Interpretation oder dem Glauben, dieses Wort, wahrscheinlich ist es ja später gekommen, Glaubensgewissheit.
So ist es. Ja, ja, aber Gewissheit ist für mich, mir liegt sehr daran zu sagen, dass Gewissheit nicht Wissen ist. Viele Leute fassen ja, also denken sich Gewissheit oder auch das Sehen deswegen, nämlich aus diesem jetzt eben schon miteinander beredeten Ding, dass sie sagen, wir haben überhaupt nur hypothetisches Wissen. Wie oft habe ich schon gehört, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Wo ich gesagt habe, das ist völliger Unfug. Denn wenn ich zur goldenen Hochzeit zu meiner Frau sage, inzwischen hat sich meine Meinung darüber, also meine Theorie darüber verdichtet, dass du mir wohl willst, dann sagt die, was ist denn jetzt los? Nicht? Also das ist ja völliger Quatsch. Aber wie oft habe ich schon gehört, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Für eine Hypothese stirbt man nicht. Darf man gar nicht. Denn Hypothese ist noch nicht mal eine Behauptung. Eine Hypothese ist nicht mehr als ein Interpretationsvorschlag. Das habe ich selber erst vor einem Vierteljahrhundert gelernt, als wir in so einer Arbeitsgemeinschaft saßen für so katholische Schulen, sollten wir ein Handbuch machen und der Kollege von der Physik, dem habe ich so gesagt, ja, also ich habe ja beim Popper da gelesen, dass der Fortschritt kommt durch Falsifikation und so ist eben Phlogiston irgendwann falsifiziert worden und wir reden eben jetzt von Oxidation. Sagt er, das ist zwar wahr, dass wir nicht mehr von Oxidation reden, aber ich würde Sie bitten, nicht zu sagen, dass das falsch ist. Das ist falsch von Popper. Wir behaupten nicht, dass das falsch ist, sondern wir sagen nur, es ist außer Gebrauch. Weil eben Theorien als Hypothesennetze und einzelne Hypothesen keine Behauptungen sind, sondern nur Interpretationsvorschläge. Ein Vorschlag ist keine Behauptung. Und wer nichts behauptet hat, kann auch hinterher nicht verfalsifiziert werden. Man kann nur sagen, da steckt natürlich eine Behauptung drin. Ich mache nämlich den Vorschlag, dass man vielleicht mit dieser Weise, die Dinge anzuschauen, vorankommt. Aber wenn sich herausstellt, man kommt nicht mehr voran, wie im Phlogiston, legt man es weg, aber man sagt nicht, es ist falsch, weil es vorher auch nicht richtig war. Sagt ja auch Popper nicht. Popper sagt, es hat sich bis dorthin bewährt. Aber er hat doch den falschen Ausdruck Falsifikation. Und den müsste er weglassen. Als ich den las, war ich hingerissen, weil der Vater meiner Mutter, der war so ein höheres Tier bei der Bahn, der hat also die erste Elektrifizierung da zwischen Nürnberg und Fürth da gemacht oder so, der sagte immer, der augenblickliche Stand der Wissenschaft ist der Stand des augenblicklich anerkannten Irrtums. So hat also der Opa da immer schon den Popper vorweggenommen. Ich fand das immer so lustig, ne? Aber mit Popper steht es ausdrücklich da. Und da wundert man sich dann über den Dogmatismus der Wissenschaftler, die dauernd so behaupten, sie wissen es so genau, nicht? Gar nichts wissen sie, sondern der Fortschritt besteht in der Falsifikation, mit Anführungszeichen. Ist das so deutlich, nicht? Also, dass das hineingehört, dass ich hier, also alle Erfahrung hat diese Subjektivität mit einem Wort, wir sind nicht der liebe Gott, das geht nicht. Und wenn er natürlich das so drinnen hat, dass er sagt, erkennen muss eigentlich erfahren heißen, also die Realität haben ohne Veränderung durch mein Hingucken, dann gibt es das tatsächlich nicht. Aber er muss eben unterscheiden, nochmal sage ich, erkennen und begreifen, und ich kann etwas oder jemand erkennen als unbegreiflich. Das ist gar kein Problem. Und deswegen finde ich das falsch, wenn die Leute das ins Eins setzen. Was kann man denn, was können wir denn begreifen? Ich behaupte, wir können nur menschliche Artefakte begreifen.
Das ist schon sehr schwierig, wenn Emotionen dazu.
So ist es. Deswegen sage ich nur Artefakte. Und dann kommt für mich der zweite Problem, dass bei uns zum Beispiel der Pater Schatz, der Historiker, der sagt, das hat jetzt auch mit dem PC hat das aufgehört. Noch beim Fernsehen ist es so, dass der Fachmann eben weiß, was da los ist. Während jetzt ist doch allen uns schon so gegangen, dass der Fachmann sagt, ja, ich weiß auch nicht, mach mal aus und wieder an. Ja. Das heißt, dass wir hier wirklich an Grenzen gekommen sind unseres Verständnisses. Das sagt er, sei so ein neuer Schritt. Ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt oder ob man das doch irgendwann verstehen wird, das muss man sehen. Aber noch beim Fernseher weiß der Fachmann eigentlich Bescheid und kann das also aufschließen, aber offenbar beim PC nicht mehr in derselben Weise. Ja, eben, nicht? Und das zeigt also, dass ich nicht mehr einfach sagen kann, wir begreifen alle Artefakte, sondern dass hier offenbar eine neue Art von Artefakt von Menschen geschaffen worden ist, die wirklich eine neue Dimension eröffnet. Aber das habe ich noch nicht gelesen in der Wissenschaftstheorie. Ich sage nur, wenn wir so miteinander so reden, da sind wir auf sowas gekommen.
Wie mich aber jetzt rein künstlerisch gefragt, weil es ja doch auch Menschen gibt, die jetzt ihr Glaube wird zu ihrem Wissen, ihr Wissen wird zu ihrem Glauben. Ja, sie haben, also sie kommen an den Punkt.
Ja.
Das kann ja möglich sein.
Das gibt's.
Wenn jetzt sich der Mensch ganz lange auseinandergesetzt hat mit allem, was man nicht messen kann,
ja, ja.
Was immer das ist, also alles Sichtbare, alles,
ja.
Was man nicht messen kann, dann hat er ja irgendwie den Draht zu einer Dimension, da ist ein Schnittpunkt, alles, was ich messen kann,
ja.
Und da ist etwas, sein Gespür, sagt ihm das, was ich nicht messen kann.
Ja.
Weil ich merke schon bei der kleinsten Bewegung, ich mache die Bewegung bis hier, ich weiß schon nicht, was ich als nächstes mache, wenn ich nicht jetzt einen Befehl gebe.
So ist es. So ist es, genauso.
Und aber das weglasse,
ja, ja.
Wir sind ja nicht, wir bewegen uns ja nicht immer 1, 2, 1,
ja,
zwei,
ja, eben.
Sondern nicht voluntaristisch, dann ist man ja in der Situation, wo man nicht einmal die nächste Bewegung kennt.
So ist es. Und deswegen, Kant hat das noch in aller Schärfe gesagt, Kant hat gesagt, es gibt keinen Juden des Grashalms. Aber heute können sie, jetzt heute haben sie aber mit Wissenschaftlern zu tun zum Teil, nicht von den Großen, die reden so nicht. Aber so mit Leuten, mit denen ich da schon rumgeredet habe, die sich wirklich einbilden, nein, wir wissen da genau und wir werden auch weiter wissen oder so, die ärgere ich immer damit, dass ich sie als erstes frage, was heißt denn Wissen? Und dann sagen die immer, was sagen die dann? Die sagen, bewiesenes, begründete Ansicht oder Meinung. Da sage ich, das kann nicht stimmen, denn wie viele Leute sind schon auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden und hinterher durch DNA-Analysen rehabilitiert, sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Großer Ärger beim Kollegen, das ist doch ganz was anderes. Meine Antwort, wieso was anderes? Wenn ich Sie nach einer Definition frage, muss die passen. Wenn Sie gesagt hätten, wissenschaftliches Wissen ist bewiesenes Wissen, kein Prospekt, kein Protest von mir. Aber wenn Sie sagen, Wissen heißt begründetes Wissen, damit Sie mir einreden können, nämlich ich bin als Geisteswissenschaftler und als Theologe, wüsste ich nichts. Sag ich, da mache ich nicht mit. Sondern Wissen heißt für mich, sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Und woher ich das weiß und sagen kann, gehört nicht in die Definition, die muss schlank sein. Er behauptet, ich weiß es nur, wenn ich selber eingesehen und bewiesen habe. Das ist überhaupt nicht wahr. Warum soll ich nichts auch wissen, weil ich es von einem zuverlässigen Zeugen gehört habe? Und wenn ich so draußen zu reden habe zu diesen Themen, sage ich den Leuten immer, ihr behauptet doch alle zu wissen, dass England eine Insel ist. Wer ist denn von Ihnen schon da rumgefahren? Das glauben wir doch alle den Atlantenmachern. Also, aber da sind sie auf einmal wild, wenn es da um so theologische Fragen geht oder um die Freiheit oder was weiß ich und berufen sich da auf ihre Naturwissenschaft, ihre Biologie, ihre Physik oder dergleichen. Und ich sage, was soll denn das?
Aber da fällt Glaube und Wissen dann schön zusammen.
So ist es. Deswegen sage ich ja, Glaube ist Wissen. Wenn, eben Glauben heißt nicht, ich habe eingesehen. Deswegen der Thomas hätte schreiben müssen, Glaube ist nicht Einsicht. Da bin ich sofort dafür. Und deswegen sagt dann der Anselm, das ist seine ganze Arbeit, fides querens intellectum, Einsicht suchen. Natürlich wollen wir die Einsicht haben. Und Theologie macht das. Theologie will einsehen und näher verstehen, was wir glauben. Und deswegen liegt mir daran zu sagen, dass Theologen keine Lehrmeister sind, also kein Lehramt haben. Da war jetzt ein Streit da ja darum, da in München, nicht? Ja, wir sind ja hier in München, richtig, ja. In der Akademie war eine Tagung, wo sie gesagt haben, ja, die Theologen brauchen auch ein Lehramt oder so, wo ich zu den Leuten gehöre, die sagen, nein, ihr lehrt zwar, aber ihr habt kein Lehramt. Denn ihr seid auch keine Glaubenslehrer, sondern ihr seid da, um sich zu überlegen, wie verstehe ich meinen Glauben? Also zum Beispiel, ich glaube, dass ich erlöst bin durch Jesus Christus, durch sein Leben, Sterben und Auferstehen. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist das da gegangen? Und das ist Theologie. Also Theologie versucht zu verstehen, macht Vorschläge, wie man das, was man glaubt, versteht. Da kommt der Anselm und sagt, ja, man hat eben Gott unendlich beleidigt und das kann nur in Ordnung gehen, indem man, also jetzt Gott selber eben der ist, der dann da sich entschuldigt oder so und darum kann man das so erklären. Dann kommt der Luther und sagt, nein, der Teufel hat sich vergriffen, er hat sich an den Verkehrten und damit hat er den Falschen getötet und darum sind wir jetzt frei. Und so gibt es also verschiedenste Theorien, die es gibt, aber diese Theorien sind nur Theorien. Die sind nicht das, was wir glauben. Und erst wenn diese Theorie vom Lehramt akzeptiert wird, dann wird sie eine Lehre. Und deswegen sind die Theologen, haben kein Lehramt. Die lehren zwar, aber sie haben kein kirchliches Lehramt. Sondern das Lehramt unter Führung des Heiligen Geistes, das hat eben Rom, der Papst. Und die Theologen müssen sich trauen, was Neues zu sagen, weil das Amt nicht dafür da ist, was Neues zu sagen. Jetzt haben wir im Moment, der Papst, der sagt dauernd was Neues und alles ist durcheinander und die Leute wissen gar nicht, was da los ist, weil an sich ist eine Institution dafür da, dass er nichts Neues sagt, sondern dass er für das heißt Institution. Institution heißt, ich bewahre, was da ist. Und deswegen müssen sich die Theologen trauen, was Neues zu sagen und dürfen aber auch nicht zu wehleidig sein, wenn dann das Lehramt sagt, hör mal, das machen wir nicht mit oder so. Das Lehramt soll sich natürlich anständig benehmen, also nicht so wie in der Modernismuskrise, das war ja also dann dieses Trauma, das da Guardini von sich getragen hat, dass er gerade verehrte Lehrer verloren hat, weil die einfach ihren Lehrstuhl verloren wurden, Nonnenbeichtväter, weil die nicht das sagten, was Rom sagt. Also so radikal darf man nicht sein, aber man soll auch nicht zimperlich sein. Rom kann einen zurückrufen. Und da war mein Beispiel immer, weil vor allen Dingen der junge Mann, der hier oft da war, der so bekehrt, der aber so auf dem Katechismus bestand, nicht? Dem habe ich das versucht, ja auch klar zu machen und zu sagen, ich als Theologe, soweit ich das bin, also habe nicht die Verpflichtung, mich am Katechismus auszurichten, sondern ich kann Vorschläge machen, wie man was anders interpretiert. Wenn die Theologen sich nicht getraut hätten, sowas zu tun, hätte das Zweite Vatikanum keine Papier über die Religionsfreiheit veröffentlicht. Sondern hätte das Zweite Vatikanum noch gesagt, wie vorher die Päpste des 19. Jahrhunderts, Religionsfreiheit ist Wahnsinn. Das haben die ja gesagt. Religionsfreiheit ist Wahnsinn, weil der Irrtum keine Rechte hat, sondern nur die Wahrheit. Und die Pius-Brüder sagen das heute noch so. Und dann haben aber Theologen angefangen nachzudenken darüber und haben gesagt, nein, weder die Wahrheit noch der Irrtum hat Rechte. Sondern Rechte hat nur der Mensch. Und der Mensch hat Recht auf seine Gewissensfreiheit. Und daraufhin konnten die das Papier machen. Dignitatis Humanae. Ne? Und haben also dieses Papier gemacht für die Religionsfreiheit, dass der Mensch das Recht hat auf seine Gewissensfreiheit. Die Wahrheit hat keine Rechte und der Irrtum hat keine Rechte. Das ist einfach falsch gedacht. Sondern der Mensch hat Rechte. Der Mensch hat das Recht auf seine Gewissensfreiheit und dann haben sie dieses Papier gemacht. Nicht? Aber dadurch, dass vorher Theologen vorgeprescht sind. Und nur so kann das gehen. Und so presche zum Beispiel ich vor und behaupte, es muss endlich geändert werden, dass die Eheleute sich das Ehesakrament spenden. Man spendet sich keine Sakramente, sondern die kann man nur empfangen. Aber nicht passiv, sondern medial. Und sagen ja auch vernünftige Leute sagen ja auch, ich habe mich trauen lassen. Die sagen nicht, ich habe mich getraut. Ich meine, das kann man auch sagen, aber das bedeutet was anderes. Nicht mit dem Mut, den man da hat oder so. Deswegen gibt es ja diesen Slogan, trau dich. Nicht? Aber eigentlich heißt es sonst, mich hat der Pater sowieso getraut. Mich und meine Frau hat der Pater Kern hier in den Verwaltungsräumen getraut. Das war nämlich damals noch die Kapelle hier im Haus. Da vorne, wo jetzt die Verwaltung ist, wenn man da zur Tür reingeht, ins Bergmannskolleg. Da haben wir da vor 51 Jahren da geheiratet. Also, dass man wirklich sieht, dass das Trauen also nochmal, muss man mal gucken, wie das ist mit den Sakramenten. Und da gehöre ich zu denen, die sagen, nein, das ist falsch mit dem die herrschende Lehre, die übrigens jetzt der Papst in seinem Schreiben auch wieder drin hat, weil das die klassische Lehre erstmal ist. Die Eheleute spenden sich das Sakrament. Als ich das kürzlich in Regensburg gesagt habe, beim Priesterrat, ist der Bischof Voderholzer mir beigesprungen, weil die Konsultierung gesagt hat, Sie können doch sowas nicht sagen. Der hat mir zugestimmt, hat gesagt, es geht tatsächlich nicht zu sagen, dass man sich das Sakrament spendet. Wie kommen die dazu, zu sagen, dass man sich das Sakrament spendet? Weil die sich einbilden, die Ehe sei ein Kontrakt. Wenn man einen Vertrag miteinander schließt, dann spendet man sich natürlich das Sakrament. Und es war früher, war die Ehe auch ein Vertrag, nämlich der Vertrag zwischen den Großfamilien. Die Großfamilien haben ihre Töchter und Söhne verheiratet und das wurde auf dem Weg des Vertrags zwischen den Großfamilien gemacht. Ja, so war es. Und dann kommt das 17. 18. Jahrhundert und dann tritt das Individuum ins Zentrum und dann wird das Individuum Vertragssubjekt und kann also jetzt Verträge machen. Dass die Ehe von Verträgen begleitet wird, sage ich sofort. Aber ich sage nicht, dass die Ehe selber ein Vertrag ist. Denn Vertrag ist nur ein rechtliches. Und Recht ist ein Zwangssystem und außerdem nur eins der Äußerlichkeiten. Während ein Bund, und das hat das Zweite Vatikanum gesagt, Födos und nicht Contractus, ein Bund ist etwas, was nicht ein juristisches ist, was nur äußerlich ist, sondern das ist eine Sache des Herzens oder jetzt weniger gefühlig gesagt, weil Herz inzwischen nicht mehr das ist, was es bis Pascal noch war, ein moralischer Punkt, ein personaler Punkt, ein Bund. Und dann hat also das Zweite Vatikanum eben gesagt in Gaudium et Spes, dass die Ehe ein Födos ist, ein Bund und nicht ein Contractus. Das Kirchenrecht wurde aber erst 83 geändert. Also noch familiares Konsortium und so vom Papst ist alles noch geschrieben unter dem alten Kirchenrecht, wo steht Contractus und nichts anderes. Und dann schreiben die 83 Födos rein, in Paragraphen 1, Paragraph 2 steht schon wieder Contractus. Deswegen muss man die Ehe unbedingt den Juristen entreißen. Ich habe nichts gegen Juristen, mein Vater war Richter, nicht? Also das ist nicht der Punkt. Sondern wirklich, das kann es nicht sein. Es geht um einen Bund und das hat was mit dem ganzen Menschen zu tun. Und nicht im Vertrag. Und der Bund wird von Gott geschlossen. Und so hat Jesus ja auch gesagt. Jesus hat gesagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
Ja, die Ehe ist ja zweierlei. Ne? Es gibt eine kirchliche und soll man dann da unterscheiden?
Eben, ja, ne, muss man. Wenn die Leute sagen, nein, für uns ist das nur ein Vertrag, dann okay. Aber ich sage, so ist es jedenfalls in unserer Theologie nicht, denn die Ehe ist ja das steht ja auch in unseren Urkunden drin, dass sie das Realsymbol ist von der Ehe Gottes mit seinem Volk Israel und von Christus mit seiner Braut der Kirche. Und deswegen können wir nicht von Vertrag reden. Wenn die Bürgerlichen von Vertrag reden wollen, sollen sie es machen. Warum soll ich denen da besserwisserisch dazwischen reden? Für mich ist Ehe eben nicht ein Vertrag, sondern für mich ist Ehe ein Bund, ein Lebensbund. Und ist was anderes. Und da kann man noch weiterreden. Jetzt sagt Jesus, der Bund darf nicht gebrochen werden, nicht? sagt er, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und jetzt kommen natürlich kluge Mütter und die sagen, ich werde doch meinen Kindern nicht sagen, das ist verboten, denn dann fällt denen gleich ein, dass sie es eigentlich machen könnten, sondern man sagt, das gibt es bei uns nicht. Und die Mutterkirche hat gedacht, das macht sie auch so. Das heißt, ab Augustinus sagt die nicht mehr, die Ehe darf man nicht lösen, sondern die sagen, die Ehe kann man nicht lösen. Das steht aber nicht bei Jesus. Jesus sagt, du darfst nicht. Was mir aber verboten ist, das kann ich. Denn was ich nicht kann, wird mir nicht verboten. Man kann mir doch zum Beispiel nicht verbieten, auf die Spitze vom Liebfrauendom zu fliegen. Denn das kann ich gar nicht. Wenn also Jesus sagt, was Gott verbunden hat, darf man nicht trennen, dann kann man es also offenbar. Aber nein, die Kirche als so die kluge Mutter sagt, nee, das erzähle ich den Kindern anders. Ich sage, ja, das geht gar nicht. Und das haben wir jetzt heute als Punkt. Sie sagen, geht gar nicht. Aber wo steht das? Ja, sagen Sie, weil die Ehe von Christus und seiner Kirche nicht aufgelöst werden kann. Sage ich, ich bin nicht Christus und meine Frau ist nicht die Kirche. Könnte man nicht das Realsymbol einfach damit in die eigentliche Wahrheit stecken? Das müsste da eigentlich untersuchen. So bleiben die beim Vertragsdenken und dann geht es überhaupt nicht weiter. Und dann sagt also der Kardinal Cordes, man darf also vorher am Abend dann in der Abendmesse die geistliche Kommunion vollziehen. Sag ich, was? Man kann ja die geistliche Kommunion vollziehen, obwohl man weiß, dass man 2 Stunden später schwere Sünde tut und die Ehe bricht? Was ist denn das für eine komische geistliche Kommunion? Habe ich ihn gefragt, habe ich ihm geschrieben. Er hat gesagt, es ist komplex. Also, dass man da wirklich sich fragt, wo gehört das hin? Alles als Beispiel für das, das herkommt. Es geht immer um die Interpretation, die noch mit drin steckt. Wir haben es nicht einfach mit der Realität zu tun, sondern es gibt den Disput und die Diskussion über diese Fragen der Interpretation. Dann kann man sagen, gut, das Lehramt hat eben zu interpretieren, aber jetzt war ja mein weiterer Gedanke, das ist richtig, das Lehramt steht irgendwo, aber es kann sein, dass es weiter oder genauer denken muss und noch andere Dinge dazu nehmen. Wir haben jahrhundertelang gelernt, dass der Bund Gottes mit Israel zerbrochen ist. Sie können in meiner Lieblingskirche Chartres gucken, wo ein Bild ist, wo also der Teufel der Synagoge einen Spieß in das Herz piekst. Und Sie sehen sonst also die gebrochenen Zepter in Reims oder so, ne? Bei der Synagoge. Das ist erst mit dem ungekündigten Bund im Konzil passiert. Also, und so kann man sich manche dieser Punkte also suchen und sehen, dass hier lange Zeit irgendwas gedacht wurde in einer Weise, was dann irgendwann geändert wird. Wenn eben Leute denken und wenn das Amt mitdenkt und irgendwann sagt, okay, das hat mich jetzt überzeugt, das werden wir jetzt ändern. Wie eben zum Beispiel die Sache mit der Religionsfreiheit. Tja, das gibt es bei Thomas noch nicht in dieser Form.
Aber wenn Christus sagt, es darf nicht gelöst werden, ist es eine Sollnorm.
So ist es.
Und das andere ist eine Mussnorm. Ich kann jetzt
so ist es.
Ich kann jetzt aber die stärker verbindende Sollnorm auch nicht aushebeln mit dem Argument, dass ich sage, die Mussnorm kann ich verstoßen unter Strafe. Weil die Sollnorm ja nach wie vor bindend ist.
Ich meine auch.
In höherem Maße.
Ja, eben. Deswegen sind das also genauso. Ja. Ich meine auch, dass es eigentlich nicht taugt, aber die haben es aber eben halt eingeführt, weil sie sagen, weil das eben tatsächlich gar nicht gelöst werden kann, ist jeder neue Verkehr mit irgendjemand eine schwere Verfehlung, weil ich in einem unbefristeten Vertrag jus in corpus meum an einen anderen Menschen abgetreten habe. Das ist ja die klassische Konstruktion. Kant hat das so gesagt. Der hat sich schwer damit getan, weil er sagt, kann ich denn das Recht auf mich abgeben? Das ist ganz unbehaglich. Und er hat es dann so erklärt, dass er sagt, ja, weil die das wechselseitig tun. Hegel hat geschrieben, das kann man nicht anders als, was sagt er jetzt, nicht erbärmlich, aber ein ganz starkes Wort in der Art. Ganz scharfe Kantkritik, Hegel, an dem Punkt. Und ich habe das auch in meinem Text dann geschrieben, in der Hertha-Korrespondenz, in meinem Aufsatz, wo Hegel sagt, hier kann man nur von nicht Unverschämtheit, also wirklich, also ganz, ganz scharfes Wort. gibt auch ein Gedicht von Brecht, der sich darüber auslässt, aber Kant mit diesem, dem anderen da vertragsmäßig das Recht über meinen Leib zu überschreiben, diese Selbstversklavung, das geht eigentlich nicht. Aber die Leute denken sich nichts dabei.
Ja, wenn es ein Rechtskontrakt nur ist, ja, ist ja das die Tendenz da.
Ja, ja, aber es ist eben als Rechtskontrakt vollzogen. Und die Frage ist, ob das eben ein erlaubter Kontrakt ist oder ob man nicht sagen muss, er ist so gegen die Menschenwürde, dass er gar nicht geht.
Ich glaube, da vermischt sich was.
Ne? So ist es.
Die Religion und,
so ist es.
Und eben
so ist es. Juristisch. Ja, ja. Nee, ist eben eine wirklich Ungeklärtheit. Und deswegen meine ich, müsste man da nochmal was dran tun. Einfach nur so. Und da muss man mal sehen, was da kommt.
Aber man könnte jetzt historisch sagen, mit diesem, du darfst, ja, wenn er sagt, du darfst nicht scheiden, weil es war ja unter Umständen so, dass man überhaupt nicht wusste, dass man das nicht trennen darf. Von daher gibt es ja eine neue Möglichkeit. Wenn jetzt da, du darfst die Ehe nicht scheiden.
Ja, das war ja auch neu mit Jesus. Das hat
eine
ja
neue Möglichkeit.
So ist es, ja.
Die der Mensch unter Umständen, ja. Nein, er kann nicht, er kam nicht drauf, du darfst
ja,
es gar
ja,
nicht.
Jesus sagte sehr und deutlich.
Es war die Notwendigkeit, ja, und man muss es ja im Zusammenhang lesen mit der Hartherzigkeit.
So ist es.
In dem Fall der jüdische,
ja,
Männer.
Spricht er extra an.
Es spricht er an, also ja, in dem Kontext muss
so
man
ist
ja
es
sagen,
und da gehört es hin.
Auch der Gedanke auf, oh, ich darf eigentlich gar nicht hartherzig sein. Ist ja eine ganz neue Lebensweise.
So ist es auch.
Wenn man sie jetzt so absolutiert, dass dadurch die Unfreiheit so groß ist wie die Unfreiheit derer, die die Ehe hartherzig gebrochen
ja,
ja,
haben,
naja, dann muss man es vielleicht
so
auch
ist es
neu
ja, ja,
denken.
Und deswegen meine ich, also das muss man denken, aber mir halten natürlich die Konservativen was anderes entgegen. Die sagen, das gilt eben nur noch für vorher, das war noch die pharisäische Ehe. Nachdem Jesus eben selber jetzt am Kreuz gestorben ist und aus seiner Seite ja eben die Kirche herausgegangen ist, wie Eva aus dem schlafenden Adam, und jetzt erst diese Ehe, die wirklich unlösbare Ehe zwischen Christ und seiner Kirche ist, jetzt wird unsere Ehe unlösbar. Also das ist das, was die mir entgegenhalten, die anderen. Will ich auch nicht vorenthalten, dass, also dass mir gesagt wird, und das muss ich, da habe ich dauernd darauf gewartet, das kam dann auch irgendwann. Dass jemand extra gesagt hat, nein, nein, das geht nicht, Jesus hat das nur damals verboten, dadurch, dass er jetzt gestorben ist und auferstanden ist, eine neue Situation, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss er es nicht verbieten, denn es ist unmöglich. Dann sage ich zwar petto probationem, aber liefern die nicht. Und deswegen muss man mal sehen, was daraus wird mit der Zeit. Also wieder zurück zu unserem Text, dass man also wirklich sehen kann, solche Dinge können eben offen sein an so einer Weise, nicht? Dass man da sieht, wo das hingehört und wo man sich da auch wirklich trauen darf, wenn man Gründe hat, die vorzulegen und zu sehen, aber wo man eben auch dann hinnehmen soll, wenn die sagen, nee, erstmal ändern wir das nicht, dann muss man sich da nicht wild aufregen, sondern es ist so, probiert man mal sehen, wenn irgendwas wird. Und da wäre eben dieser erste Punkt, deswegen reite ich immer so auf dem Medium rum. Nicht? Weil natürlich passiv soll der Empfang eines Sakraments nicht sein, aber medial. Ich lasse mich trauen. Ich lasse mich verbinden. Und in der Ostkirche ist es so. Also bei uns ist tatsächlich der Priester nur ein brauchbarer Zeuge, weil vorher mit den anderen Zeugen war nichts zu wollen. Die waren immer dann so Hallodris mit dem Bräutigam und gesagt, nö, wir wissen von nichts oder so. Und die Kirche gesagt, Schluss. Jetzt muss der Priester dabei sein als Zeuge und das wird irgendwo notiert, um da den schwächeren Teil zu schützen. Aber und Segen kann er auch, Segen gibt es bei allen Gelegenheiten, aber in der Ostkirche ist es wirklich ein Getrautwerden und das Sakrament wird durch den Priester vollzogen. Und das wäre das, was ich mir auch wünschen würde für uns, dass das da wirklich klar würde.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum sich Laien in diesem Fall ein Sakrament in Anführungsstrichen
stellen? Eben, es gibt es eben bei den anderen eben nicht. Man kann sich nicht selber taufen, man kann sich nicht selber weihen, das gibt es nirgendwo. Und deswegen ist mir ja auch dann, also wie wir das da jetzt so diskutiert haben, ist der Bischof mir auch beigesprungen in dem Fall. Gesagt, das geht eigentlich tatsächlich nicht. Das geht nur, wenn ich eben bei diesem Rechtsdenken bleibe, beim Vertragsdenken.
Oder Napoleon bin.
Ja, eben. Nicht. Also, müsste man dann gucken. Hier geht es jetzt weiter. Weisheit als Versuch über die perspektivischen Schätzungen, das heißt über den Willen zur Macht.
Dann müsste man aber eigentlich, ich habe das früher als Ministrant auch anders erlebt, dann müsste eigentlich die sakramentale Vollziehung der Ehe auf jeden Fall mit der Eucharistiefeier verbunden sein. Denn sonst wäre es das wirklich einartig.
Ja, ich, also ich...
Dass die Eheleute sich zumindest in die Sakramente
ja,
selber spielen,
ja,
in
ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so scharf sagen sollte wie Sie, das muss so sein, dass es schön wäre und am besten, da stimme ich voll zu und deswegen wollen das ja auch viele. Ich weiß aber von Priesterfreunden, dass die immer so behutsam nochmal zurückfragen, haben die wirklich eine Ahnung, was die wollen? Und dann, wenn sich herausstellt, die wollen eigentlich nur feierlich, also Kerzen, Blumen und Weihrauch, dann sagt er, das kriegen die dann trotzdem, aber da ist ihm die Messe zu schade dann, nicht? Dass man das sieht, was da wirklich verlangt wird. Und das finde ich auch richtig.
Wobei dann die Frage wäre, ob nicht das Ehesakrament zu schade ist und die größere Sünde nicht.
So ist es. Genauso. Ja, genau.
Worauf sie sich einlassen.
So ist es. Das ist jetzt der nächste Punkt. Nur wie kriegt man das hin? Das sehe ich als das unlösbare Problem. Natürlich sagen die Leute, die Priester werden 5 Jahre lang da vorbereitet auf ihre Priesterweihe oder so und bei den Eheleuten ist nichts. Das Problem ist, dass die Eheleute da nicht bewillig sind, was zu machen. Die sagen sich, dann lassen wir es eben oder so ähnlich. Und das ist die Schwierigkeit für den Geistlichen, nicht? Dass der sagt, ich fand das auch sehr komisch. Also die sogenannte Eheexamen, das war hier in einer Pfarrei von den Kapuzinern oder sowas, wo meine Frau eben hingehörte. Und der Pater sagte die ganze Zeit nur bei jeder Frage, ja, das wissen Sie ja alles viel besser zu mir. Das ist ausgefüllt und dahingeschrieben. Nicht? Die Sachen, das wird dann eine bloße Farce, nicht? Während es ja wirklich eigentlich eine Schulung und eine Vertiefung sein sollte in der Form. Aber wenn die Leute einfach sagen, wieso kommen wir da drauf und ihr versteht sowieso nichts davon, ihr Zölibatäre, was soll ich da noch lernen, nicht? Was soll das? Dann ist das nicht zu kriegen. Also einerseits wird gefordert, wir brauchen eine Ehevorbereitung. Auf der anderen Seite sagen die Leute, wieso? Wir wollen nicht. Also das Ganze ist schon schwierig im Ganzen. Und deswegen wird ja auch dann wieder gesagt, das war auch zu lesen in dem ganzen Komplex jetzt dieser ganzen Sachen, dass man sagt, man müsste es stärker schon im Religionsunterricht ansprechen. Aber das ist natürlich ein Thema für sich, dass im Religionsunterricht zum Teil das Christentum überhaupt nicht vorkommt, geschweige denn die Ehe, weil da immer nur Buddhismus und Hinduismus vorkommt oder so etwas. Oder die Sozialgesetzgebung oder was weiß ich. Sodass die überhaupt keine Ahnung haben, die Leute, wenn man die fragt. So ist es, ja, ja. Das haben ja Leute gesagt, das ist die beste Mittel gegen alle Bazillen. Ja. Taufen oder Firmen, dann kommen sie nicht mehr wieder.
Ja, genau.
Also, ja. Und das darf es ja wirklich nicht werden, nicht? Eigentlich. Naja, das ist das Problem. Wo nehme ich also diese Form her, dass das von dort her vermittelt wird, von überzeugten Leuten, die eben Pastoralreferenten, die wirklich sagen, nein, ich bin ein kirchlicher Christ und ich will mich bemühen, da die eigentliche Wahrheit weiterzugeben und das zu vermitteln. Und da ist die Frage, wie sehen jetzt wieder die Lehrer von den Leuten aus auf diesen Posten? Und wo immer wieder dort eben Leute da sind, ganz deutlich, ich nenne die Namen gar nicht, wo so klar war, dass wir auch aufgehört haben, die etwa in unserer Zeitschrift hier der beiden Hochschulen, Frankfurt und hier, Theologie und Philosophie, noch zu besprechen, wo sagen, das sind, die Bücher sind nicht bloß nicht katholisch, sie sind noch nicht mal christlich, was soll denn das überhaupt, die kommen einfach nicht mehr vor. Aber wo der Bischof sagt, was soll ich machen und greift da nicht ein. Und dann kommen die Religionslehrer, die dann auch nichts dafür können, weil sie es nur so gelernt haben, in die Schulen und wissen es nicht besser. Und das ist wirklich eine desolate Situation bei uns. Also ich schimpfe nicht auf die Religionslehrer, dass sie mich bitte recht verstehen, sondern ich stelle einfach fest, die haben es nicht anders mitgekriegt. Besten Wissens und Gewissens wursteln die darum.
Also ich kenne schon aus eigener Erfahrung,
ja,
unterrichten zu können. Man brauchte das dann nicht verstehen, dass das so alte Schulfreunde von mir irgendwo so rein. Da habe ich mal gefragt, aus gegebenem Anlass, wer spendet in der katholischen Kirche das Ehesakrament? Dann sagt sie, ausgebildete Religionslehrerin da drüben. Ich zitiere ja der Pfarrer.
Mhm.
Ja, da dürfen sie, ich habe es nicht gewusst, ich habe sie dann verbessert,
ja,
habe nicht aufgepasst.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, das sind unsere Zeugnis. Ich finde aber auf der anderen Seite, das sind die Bischöfe schuldig.
Natürlich.
Also wenn ich Bischof bin und dann habe ich also so Religionslehrer-Tagungen ja. da drüben in der Mangelstraße und dann sage ich, ja, ich kann auch nichts machen. Dann sage ich, dann zieht der Religionsbischof.
So ist es. Also das habe ich auch selber erlebt. So ist es. Ja, stimmt. Nee, weil ich habe mal einen Bischof eigens angesprochen, weil der mich eingeladen hatte zu reden über die Woche fürs Leben. Und dann wusste ich, dass er auch befreundet war mit meinem Vater oder so. Und ich habe mich einfach getraut, dann da zu sagen, ja, hören Sie mal, Sie haben da diese und diese Leute da an Ihrer Uni dort. Und sagt er, ja, was soll ich denn machen? Den Pateraner hat man auch verfolgt. Sag ich, ja, hören Sie mal. Also dessen kompliziertes Reden, dass da die Leute in Rom dann zum Teil sagen, das kann man missverstehen, das geht nicht oder so. Das kann man ja machen, aber hier liegt es doch so auf der Hand, dass das doch wirklich nicht möglich ist, nicht? Also das, gut, ich verstehe das, weil was haben die Leute zum Beispiel aushalten müssen bei so einer klaren Sache, wie eigentlich die Drewermannsche Position, wo dann also auch die Kollegen auf den theologischen Lehrstühlen rückten zusammen wie eine vertrotzte Klasse und halten alle zusammen gegen den bösen Lehrer da oben. Oder so und haben gesagt, jetzt ist es doch ein Multiple Choice, was soll denn das sein? Wo ich sage, das kann man bei Luther lesen, dass der Christ Freude hat an den Sätzen. Und dass er dann extra geschrieben hat, dass wenn man die Sätze aufhebt, tolle Sententias, man das Christentum aufgehoben hat. Wer die Sätze aufhebt, hebt das Christentum auf. Steht bei Luther, nicht beim katholischen Lehramtsvertreter. Und sagen, nein, ich kann doch nicht die Leute auf 4 Sätze festlegen. Natürlich sind Sätze. Christentum ist eine Credo-Religion und Credo schließt Dogma ein. Denn Dogma kommt immer, wenn es diskutieren losgeht über die Glaubenssätze. Aber die Leute sind dermaßen gegen Dogma. Ich habe am Dienstag da abends, hatte ich meinen Vortrag da in Aachen, da in dem Himmel-Lehrstuhl, den ich im Moment da habe, und da haben wir uns die ganze Zeit um das Dogma gefetzt. Und der Dogma kann es doch nicht geben, wo ich den Leuten versucht habe zu erklären, dass man bei Paulus lesen kann, 3-mal, dass Christ der ist, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist in der griechischen Bibel die Übersetzung für den unaussprechlichen Gottesnamen. Also das Christentum ist eine Bekenntnisreligion und eine Dogmareligion. Judentum nicht und Islam nicht. Aber Christ ist man nicht aufgrund dessen, dass man anständig ist, sondern das macht Jesus Christus der Herr. Jesus hat deutlich gesagt, wer nur sagt, Herr, Herr, den kenne ich nicht. Also ich habe ihm auch zu folgen und nicht bloß das zu sagen. Aber Christ bin ich nicht dadurch, dass ich anständig bin, sondern bin ich ein guter Christ, sondern Christ bin ich dadurch, dass ich das Bekenntnis habe, Jesus Christus ist der Herr. Aber fragen Sie mal die Leute rum, was die denken, was Christentum heißt. Die meisten werden Ihnen sagen, die Bergpredigt. Und sage ich, in der Bergpredigt steht überhaupt nichts Neues drin. In jeder Hochethik gibt es die Feindesliebe. Meine jüdischen Freunde regen sich immer auf, wenn da wieder mal eine Sendung war und dann gesagt wurde, dass es da die Feindesliebe sonst wo nicht gibt. Also natürlich gibt es die bei uns. Aber nein, die Christen sagen, das gibt es nicht, das gibt es nur bei uns. Weil Jesus ja auch sagt, es ist euch gesagt worden. Er hat nicht gesagt, das ganze Gesetz sagt es so. Das haben Leute gesagt, so natürlich wird auch im Judentum gesagt, dass man anständig sein soll und man soll, wenn mit dem Feind der Esel zusammenbricht, soll man dem helfen, die Säcke runterzunehmen und so Geschichten. Klar gibt es das. Es gibt nichts Besonderes Neues in der christlichen Ethik. Ich gehöre zu dieser Partei, die das sagt. Da gibt es nichts Besonderes, sondern das Besondere ist tatsächlich dieser Glaubenssatz, Jesus ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Im Griechischen heißt es aus sogar, statt von. Also in der lateinischen Fassung steht de, deus de deo, lumen de lumine. Im Griechischen steht ek sogar, aus. Das im Originaltext von Konzilien. Das macht den Christen.
Wenn du jetzt in der Religionsunterricht angesprochen hast, wenn es schon in der Theologie nicht stimmt, dann tut die Religionspädagogik natürlich noch nicht viel dazu.
So ist es.
Mauern und sperrt sich ein und setzt eine Krone auf. Aber ich kann doch nicht das die Grenzen des einen Bildes dadurch aufheben, dass ich das andere Bild kaputt mache.
Ja, das ist doch wirklich verrückt.
Das ist eine eschatologische Dimension.
Ja, eben. Außerdem ist er doch ein König bis heute. Er hat es doch selber gesagt, Frau Pilatus sagt das.
Aber so läuft die religiöse Sozialisation der Kinder, die noch in die Kirche gehen.
Ja, eben. Also eigentlich müsste man heulen die ganze Zeit, aber das ist ja auch keine Lösung. Also, es wird nicht traurig. Deswegen hat jeder von uns an seiner Stelle tatsächlich die Pflicht zu versuchen, was zu tun. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch dauernd unterwegs bin, das habe ich auch mit meiner Frau immer so besprochen, was mich am meisten nämlich bekümmert bei dem, ist, dass ich dauernd höre von den Leuten, das habe ich noch nie gehört. Und ich behaupte einfach Selbstverständlichkeiten. Aber nein, immer wieder höre ich, noch nie gehört. Und deswegen sehe ich mich so verpflichtet, da dauernd unterwegs zu sein und zu reden. Ich würde auch lieber nicht zu Hause sitzen und da in Ruhe. Nicht? Das ist ja, wenn ich es nicht mache, wenn die Leute dann immer sagen, sie haben es noch nie gehört. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Aber sie sagen es jedenfalls. Und vielleicht stimmt es auch wirklich so. Ja, ich denke deswegen, ich war schon einigermaßen entsetzt. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen vor ein paar Jahren, wo mich in der Gruppe von jungen Priestern, Kaplänen und so in Hamburg gebeten haben, mit denen ein Wochenende über Zölibat und Sexualität und so zu machen. Und dann habe ich denen gesagt, dass man den Zölibat auf keinen Fall in Kauf nehmen kann, weil das so ein wichtige Komponente in uns ist. Man muss schon wissen, ob man gerufen ist in diesen Stand des Verzichtes oder nicht. Dann sagten von denen ein Drittel, das hätten sie noch nie gehört. 5 Jahre lang. Ein Drittel hat gesagt, der Karmeliterpater, der ihnen die Weihe Exerzitien gehalten hat, der hat sowas auch gesagt. Aber vorher hätten sie es auch nicht gehört. Und ich sagte, das kann ich ja kaum glauben. Also 5 Jahre reden die dauernd über Zölibat oder so Geschichten oder sollen das eigentlich tun im Spiritual und so. Und dann sagt mir ein Drittel von diesen Leuten, das hätten sie noch nie gehört. Aber das geht doch nicht. Also das ist doch so wichtig. Dann reden die Leute eben von Zwangszölibat oder so Geschichten. Man muss den Leuten klar machen, die Kirche tut es, ob sie es darf auf die Dauer, wenn es zu wenig werden, ist jetzt nicht mein Thema. Die Kirche kann erst mal sagen, wenn sie will, ich weihe eben nur die Leute, von denen ich festgestellt habe, dass Gott sie ruft in diesen Stand der Ehelosigkeit. Das kann die ja so sagen. Nicht? Aber sie kann nicht sagen, einfach, ja, seht mal zu, wie er da kommt, sondern das muss wirklich geklärt sein, ist man dazu berufen oder nicht. Dass es dann zwischendurch auch schwerfällt, das ist wie im Leben auch. Wo jemand sagt, das ist bei einer Ehe ist ja auch nicht bloß ein Vergnügen. Ich weiß, ich war da damals mal in Italien, so eine Studienwoche damit für Deutsche, und da war ein Priester dabei, zum Messe erhalten oder so. Der sagte dann, ja, wenn mir mein Zölibat keinen Spaß mehr macht, dann wie ein Splätzer in der Ehe, dann werde ich dann aufhören. Sag ich mal langsam, meine Ehe macht mir keineswegs immer Spaß. Sie macht mir Freude. Und Freude, sagt dann Seneca, wahre Freude kann eine strenge Sache sein. Verum gaudium res severa. Steht in einem seiner Briefe. Freude ist was anderes als Spaß.
Aber auf der anderen Seite nur echter Ernst wird zur Heiterkeit.
Ja, klar.
Ja.
Natürlich. Nicht? Aber dass man das wirklich also mitsieht und nimmt. Und deswegen finde ich also tatsächlich, das muss doch den Leuten gesagt werden. Ich habe das den Studenten immer gesagt. Ich habe ja, eins meiner Fächer war ja die philosophische Anthropologie, früher noch Psychologia Rationalis, als ich das noch studierte. Nicht? Und ich habe dann auch immer eine These über die Sexualität eingebaut. Die kam früher natürlich nicht vor. Das gab es immer nur in der Moral dann hinterher oder so. Während ich gesagt habe, zu den Grundvollzügen des Menschlichen gehört die Leiblichkeit und gehört eben auch nicht bloß die Unsterblichkeit der Seele und die Freiheit, sondern auch die Sexualität. Und habe das immer als ein Programm noch gehabt und habe das den Leuten auch in aller Deutlichkeit gesagt. Aber das war mir wirklich neu, dass sie sagen, 5 Jahre und nie gehört.
Überrascht nicht.
Nicht? Also darum muss man da schon sehen, wie nimmt man solche Dinge auf und was geschieht dort. Nicht? Ja, also die Weisheit. Und er sagt jetzt, also die Weisheit gehört da hin, also zum sich durchsetzen und der Macht, okay. Dann kommt jetzt dieser, auf Seite 191 der Text, was sich beweisen lässt, ist wahr. Und er sagt, das ist eine willkürliche Festsetzung des Begriffes wahr, die sich nicht beweisen lässt. Ich weiß nicht, ob man das also nochmal beweisen muss, weil ich finde, es ist evident. Das ist ja noch ein Punkt für sich. Also der Kollege Hans Albert, nicht, in Darmstadt, der hat ja immer gesagt, man muss alles beweisen. Man muss alles begründen und hat deswegen sein berühmtes Trilemma eingeführt, wo Kollegen immer noch, also davor, so immer so ins Zittern geraten damit, während ich meinen Studenten immer gesagt habe, das ist Blödsinn, dieses Trilemma. Wieso Trilemma? Da, wenn ich immer beweisen muss, muss ich entweder unendlich weiter immer beweisen oder ich werde irgendwo zirkulär im Beweis, das ist das Zweite, oder das Dritte, ich breche willkürlich ab. Und sage ich, ja, das kommt heraus, wenn man behauptet, ich muss immer beweisen. Aber muss ich denn immer beweisen? Nein. Was einleuchtet, muss ich nicht beweisen und kann ich gar nicht beweisen. Denn was heißt beweisen? Beweisen heißt, auf einleuchtende Weise etwas Nicht-Einleuchtendes auf Einleuchtendes zurückführen. Wenn mir etwas einleuchtet, wenn etwas evident ist, kann ich es nicht beweisen und muss ich nicht beweisen, weil es ja einleuchtet. Beweisen heißt, etwas, was nicht einleuchtet, auf einleuchtende Weise zurückführen auf Einleuchtendes. Und deswegen ist es falsch zu sagen, man muss alles beweisen. Genau wie es falsch ist, wenn der Russell und hier das Buch der Münchner Uni für die Fundamentaltheologie schreibt, ich muss alles begründen und muss deswegen auch fragen, wer Gott geschaffen hat. Russell sagt das. Und der wird da zitiert in diesem Buch von dem Schmidt-Leukel. Das ist ja das offizielle Handbuch immer noch für die Fundamentaltheologie. Und wo er sagt, das ist eben seine Erkenntnis schon als Jugendlicher, der sagt, wenn alles eine Ursache hat, dann muss auch Gott eine haben. Und wer hat Gott geschaffen? Anstatt dem klarzumachen, dass Gott eben gerade der Name ist für jemanden, der nicht geschaffen werden muss, weil er aus sich selber ist. Und so wie es falsch ist zu sagen, alles muss eine Ursache haben, sondern der Satz muss so heißen, was nicht in sich gründet, muss eine Ursache haben. So ist es eben epistemisch falsch zu behaupten, alles muss bewiesen werden, sondern hier heißt der Satz, das Nicht-Einleuchtende muss bewiesen werden. Und beweisen heißt dann, wie eben gesagt. Und wenn ich solche falschen Forderungen aufstelle, die sich selber widersprechen, dann kann nur Blödsinn rauskommen und dann tun mir die Kollegen leid, die da jetzt ganz verschreckt sind angesichts des Trilemmas. Wo ich sage, da muss man gar nicht in Panik geraten, das ist Blödsinn. Ich habe nicht alles zu begründen, sondern nur das, was nicht einleuchtet.
Eigentlich wie immer, die Prämisse stimmt nicht, wie beim Syllogismus der Obersatz und zum
Untersatz. So eben, das, da muss man natürlich untersuchen dann weiter, muss man wieder gucken, nicht? Aber, und das kann man fragen, aber diese grundsätzliche Sache, dass er von vornherein sich da diese Dilemmata auf die Weise einhandelt und damit dann uns verschrecken kann, sagt entweder endlos weiter oder willkürlicher Abbruch oder zirkulär und es gibt nichts zu begründen und damit kann man dann also agnostisch durch die Gegend laufen. Nein, so nicht. Sondern es gibt Dinge, von denen bin ich überzeugt. So, das ist natürlich nicht viel, wovon ich überzeugt bin. Eigentlich sind es nur zwei Sachen. Das eine ist die Descartesche Gewissheit, dass wenn ich denke, rede, sonst was tue, ich bin. Das ist aber auch blass genug, das ist ja nur ein Punkt und Punkt hat keine Ausdehnung, denn wer ich bin, weiß ich da nicht. Wenn alle mich auf einmal jetzt George nennen würden oder was weiß ich, Francis oder so, dann wäre ich doch nicht so blöd zu sagen, die spinnen alle, sondern ja, da muss ich geträumt haben, okay. Nicht? Also ich weiß da nicht, wer ich bin, aber ich weiß immer, dass ich bin. Das ist das eine. Das zweite, was ich sicher weiß, ist, ich habe der Wahrheit die Ehre zu geben und meinem Gewissen zu folgen. Was ich mir unter der Wahrheit vorstelle, was in meinem Gewissen los ist, das weiß ich schon nicht. Aber dass ich das zu tun habe, um den Preis meines Lebens, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich sie schaffen würde, aber dass das mir auferlegt ist, das weiß ich. Das sind die beiden Dinge, die ich wirklich sicher weiß.
Aber ist das nicht ein langer Kampf? Ich meine, Sie haben ja gestern auch im Vortrag über die Missionare, ja?
Ja, ja.
Denen war eben ihre Glaubensgewissheit jetzt in
Anführungszeichen
so geschrieben, eben, dass man diese Seelen alle retten muss.
Ja, ja,
ja. Und haben dadurch auch sehr stark gegen wirklich christliches Verstoß.
So ist es, so ist es.
Dem muss alles untergeordnet werden.
So ist es, ja. Genau so, ja.
Und jetzt, deshalb muss das eben nochmal, um mit Hölderlingen zu versprechen, glaube ich, wird es geprüft. Also es ja. muss dann nochmal geprüft werden und erst, ja, und vielleicht noch viel länger, bevor man eben dann durch, wie das ja auch durch den Glauben geschehen kann, der ungeprüfte Glaube, der fordert ja Dinge, die...
So ist es. So ist es. Eben, da sind wir jetzt schon ja bei der Unterscheidung, die war ja immer wichtig. Sie erinnern sich noch, dass ich ja diese beiden Gewissensbilder habe, also die Synderesis, das Ur- oder Prinzipiengewissen, das ich immer senkrecht gemalt habe, wo mir nur was grundsätzlich Allgemeines gesagt wird und wo die Alten gesagt haben, die mittelalterlichen Autoren, das ist unfehlbar, weil es die Stimme Gottes ist. Sie sagt mir, gib der Wahrheit die Ehre und respektiere Gewissenswesen und bemühe dich um ein gutes Gewissen. Nur das ist dort gesagt und deswegen ist das unfehlbar. Und dann gibt es jetzt dazu, das ist die Synderesis. Und dann gibt es nochmal die Conscientia, das Norm- oder Situationsgewissen. Und das wird durch die Gesellschaft vermittelt. Da kriegen wir die sogenannten Werte, wie die Leute heute sagen und so gesagt. Und hier gibt es dann auch Irrtümer in einer Gemeinschaft, dass die eben auch immer Lücken hat oder schief liegt, weswegen es dann immer mal wieder Reformatoren braucht. Leute, die hier auf solche Lücke aufmerksam machen und dann anstoßen, wie zum Beispiel der Bischof Ketteler oder so Leute, nicht, die so etwas machen. Und da gibt es ja auf dieser Linie, das muss tatsächlich geprüft werden, aber das ist hier ja so grundsätzlich, das würde Rana transzendental nennen und das kategorial. Nicht? Und dieses Transzendentale, das steht eben grundsätzlich da, ist aber deswegen auch prinzipiell nur. Was heißt nur? Nur, weil von Prinzipien allein kann man nicht leben, sondern es muss ins Konkrete gehen, wie Sie mit Recht angesprochen haben. Das heißt, ich muss dann im Licht dieses hier, von dem Vertikalen, habe ich dann hier zu prüfen die Forderungen des näheren Glaubens. Und das gilt für den Glauben genauso, nicht? Die Erlösung als solche. Und dann jetzt die Konkretisierungen, welche Schritte, das muss überlegt werden. So wie wir da heute jetzt geredet haben, da wir die Ehe und Sakrament spenden oder so. Und da kann man nochmal drüber diskutieren. Und da gehen ja dann auch die Meinungen in den Konfessionen auseinander und so. Nicht? Das ist man ja in einem anderen Feld dann. Dass man da gucken muss. Nee, so sieht es da aus. Und deswegen sage ich, also... Beweisen habe ich erklärt, was ich damit meine, also etwas Nicht-Evidentes auf evidente Weise, zurückführen auf Evidentes und dann ist das eben wahr und wahr heißt die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt oder die Realität, wenn wir diese Wortbildung beihalten, dann würde man sagen, also die Realität an sich, insofern sie jetzt Wirklichkeit geworden ist, das heißt Wahrheit. Also Wahrheit heißt nicht einfach das Sein. Augustinus sagt einmal, was ist wahr, sagt er das, was ist. Und an einer anderen Stelle sagt er besser, Wahrheit ist, was zeigt, was ist. Und das finde ich dann schon eher, deswegen gehöre ich zu den Leuten, die nicht sagen, Gott ist die Wahrheit. Sagt Augustinus öfter und auch andere Kirchenväter. Ich sage lieber, Gott ist die Macht oder der Sinn oder so, Macht und Sinn, so sagt Guardini. Und die Wahrheit ist der Sohn. Denn er ist der, der zeigt, wer Gott ist, der Vater ist. Und er selber sagt ja auch, ich bin die Wahrheit. Und das hatten wir auch schon mal angesprochen.
Die Verleiblichung.
So ist es. Ja, die Versichtbarung ne, dessen, was gemeint ist. Und sowohl Augustinus wie Thomas haben an Stellen geschrieben, dass dieses Wort von Pilatus, was ist Wahrheit, nehmen die ernst. Der Thomas tut es in der Auslegung des Neuen Testamentes, in der Catena Aurea, und der Augustinus tut es auch an einer anderen Stelle, wo er sagt, nein, während wir doch alle denken, auch Nietzsche sagt das ja so, dieser berühmte Satz, das ist auch, was ist schon Wahrheit oder so ähnlich, so fassen es ja die meisten auf. Die beiden, sowohl Augustinus wie Thomas, nein, der hat ernsthaft gefragt, wo ist die Wahrheit? Und Gott habe ihn auch gleich erhört, denn ihm ist sofort eingefallen, ach, ich kann ja noch einen Gefangenen freigeben zu Ostern. Er ist damit zwar nicht durchgekommen, aber das war, sei gleich die Antwort Gottes auf diese ernsthafte Frage von Pilatus gewesen. Das können Sie bei Augustinus lesen und wie bei Thomas. Habe ich auch erst in, nicht vor langer Zeit erst gelesen. Das fand ich wirklich einen interessanten Gedanken. Man muss dem ja nicht folgen. Ich will nur sagen, dass man es auch so sehen kann. Nietzsche sagt ja einfach, ja, das ist das Wort einer Weltmacht Roms, wie würdig, wer hat schon die Wahrheit oder so ähnlich. Nicht? Das ist so der übliche Verständnis. Und da war ich überrascht, dass das dort in einer anderen Form erscheint. Also, und was ich dann beweise, das ist dann tatsächlich wahr. Das heißt, da hat sich mir dann die Wirklichkeit gezeigt. Ja, ich habe ja nicht gesagt, wahr ist nur, was bewiesen werden muss. Das steht ja hier nicht, sondern steht umgekehrt, was bewiesen ist, ist wahr. Und da habe ich nichts dagegen.
Die Situation, in der der Jesus drin stand, ja, die spricht ja für sich.
So ist es.
Das ist dann die Wirklichkeit. Und dann leitet sich das ab, dass er noch auf den Gedanken kommt. Deshalb war es auch richtig, gar nicht zu antworten.
So ist es.
In so einer Situation zu sagen, ja, jetzt auch philosophisch formuliert und so, Wahrheit ist das und das, ist eigentlich auch nicht angebracht.
So ist es, meine ich auch.
Das ist ja, ja, ein Mensch, der so ausgesetzt,
ja,
ist,
eben.
Der schreibt,
ja, genau so.
Ja. Da ist ja kein Diskurs.
So ist es, ja. Meine ich doch auch. Nicht? Aber wenn er das so deutlich dann sagt nochmal, nicht auch. Und das finde ich dann schon toll, und deswegen finde ich das so toll, dass gerade davon so ein Fitzchen da in der Ryland Library in Lancaster ist. So ein kleines Fitzchen, wo drauf steht, ich bin ein König und ich habe und so weiter, wo das völlig klar ist, Text auf der Rückseite auch nochmal. Ja, ich bin ein König und dazu bin ich in die Welt gekommen und geboren, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Bitte.
Man könnte aber gegen diese Theorie, Gott hat Pilatus erhört, sprachlich anführen, dass es ja nicht quae est veritas heißt, was ist die Wahrheit im konkreten Fall, sondern dass er zumindest nach der Übersetzung gefragt hat, quid est.
Ja, ja,
nee. Man, an sich, aber wobei man da ja auch nicht weiß, wie es in dem Latein.
Also ich meine das ganz wörtlich so, was ist jetzt hier die Wahrheit, dass er das sagen will. Eben, also eben, nicht quä, sondern sagt wirklich quid, weil darum geht es. Denn die einen sagen, er ist König, die anderen sagen, er ist nicht oder so. Und sagt er, was ist jetzt hier wahr? Also so müsste man sagen. Ne? Und das meine ich eben, das kommt jetzt so an, wie man es liest. Und da ist die gängige Lesart zu sagen, der sagt, Wahrheit kriegen wir sowieso nicht. Wir sind skeptisch als Römer. Und dass da die beiden sagen, nein, der hat wirklich ernsthaft gefragt, ja, was ist jetzt wahr? Aber wer weiß es? Nicht? Wollte es nur einfach weitergeben, weil mich das selber verblüfft hat und dachte, vielleicht ist es auch für Sie ein Gedanke, der mein Gedanken wert ist, einfach nur so. Also, dass man das gucken muss, dass das hier mit drinnen steckt. Also, dass er dann so weiter fortfährt und sagt gleich, somit ist wahr etwas, was nach einer allgemein zugestandenen Art des Schließens auf Wahrheiten zurückgeführt ist, da würde ich sagen, mal langsam. Also das muss man jetzt wieder nicht sagen. Warum soll es nicht Dinge geben, die auch mehrere Leute als wahr eingesehen haben? Das ist ein Problem, das hatte Nietzsche aber und seine Schwester schon als Kind. Denn da gibt es schon die Frage, dass auch da die Elisabeth, die kleine Elisabeth hat dann so gesagt, ja, gut ist doch nur, was schwer ist oder so. Das ist ja dieses bürgerliche Ressentiment, ne? Dass man das so sagt. Und dann haben sie selber, sind die schon auf den Einwand gekommen, aber 2 mal 2 ist 4, das fällt uns gar nicht schwer und es ist doch wahr. Aber an sich hatten die dieses bürgerliche Ressentiment, gut sein muss schwer sein, also moralisch gut ist nur der, der gerade am Ehebruch noch vorbeischrammt da so, während ja die klassische Ethik sagt, für den die Versuchung keine wirkliche ist, der ist eigentlich der richtig sittliche Mensch. Deswegen haben ja eine ganze Reihe von Kirchenvätern nicht glauben können, dass Christus selber versucht worden ist. Weil versucht werden eigentlich schon ein bisschen anrüchig ist. Wenn jemand eine Weile braucht, bis er den Geldschein, den ich in den Pass gelegt habe, mir zurückgibt und sagt, was fällt Ihnen ein, ist schon nicht gut. Nicht? Das sollte also schneller gehen. Und wenn jemand auf der Dienstreise gerade noch am Ehebruch mit der Sekretärin vorbeikommt, das mag dann also bürgerlich toll sein, aber für klassische Ethik ist das nicht gut. Da sollte man gar nicht drum kämpfen müssen, sondern das kommt nicht in Frage aus. Aber Bürgertum sagt, gut ist im Kampf da liegen und sich da sogar überwinden. Und das geht bei ihm so weit, dass er das sogar für die Wahrheit mit einsetzen will. Und das ist wirklich merkwürdig. Scheler hat das dann so als bürgerliches Ressentiment extra herausgearbeitet. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass man das da aufnimmt. Und darum muss man das nicht so festlegen. Aber natürlich setzen Wahrheiten als gegeben voraus. Das ist richtig. Und da gibt es ja auch welche. Da muss er sich gar nicht so aufmandeln drüber. Dass es da mit hineingehört. Es gibt Dinge, die halten wir für wahr und die halten wir nicht bloß, sondern das ist uns evident. Das würde dann, Lewis nennt sowas dann Dao und übernimmt also diesen Ausdruck von dort, der zum Beispiel am Schluss von seinem Buch über The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen, wo er eben einfach nur aus der Encyclopaedia Britannica so die Grundsatzsätze aus den verschiedenen Kulturen hinschreibt und sagt, da sieht man, was es da für eine Gemeinsamkeit gibt, eben was wir Naturrecht nennen würden oder so. Dass es da Überzeugungen gibt, zum Beispiel Pacta sunt servanda oder solche Geschichten, die ja gelten. Muss man ja nicht immerfort da irgendwelche Besonderheiten raussuchen, sondern die grundsätzlichen Dinge sind uns schon, glaube ich, klar gegeben. Eben, nämlich in dieser hier. Und das ist ja alles in dieser Zeit geschehen, von der der Jaspers da redet, eben zwischen 800 und 200, also um 500 die Propheten in Israel und die Entdeckung der goldenen Regel und so die Sachen, dieser Durchbruch, der ist in dieser Zeit gewesen. In diesem Wechsel. Ja, das ist es dann. Für heute wird noch Bild, es geht ja nachher dann auch da drüben weiter mit dem Praner. Sonst geht es in 14 Tagen ist das wieder, nicht wahr? Nein, in einer Woche schon. Eben muss man darauf achten, das ist richtig. 28. Ja, stimmt, natürlich, ja klar. Ich komme nicht. Vielen Dank.
Dreimal hintereinander.
Ah ja, richtig. Ja, ja, weil alles so durcheinander ist wegen anderer Verpflichtungen oder so, hier im Haus und anderswo. Ich bitte Sie einfach um Nachsicht, das ist halt so. Also in 8 Tagen schon wieder, das ist richtig. Immer 8:45. Ach so, nee, dort ja auch. Da ist, da, nein, da ist 10:45. Nein, Punkt 11. Ja, Punkt 11 bis 12:30. Und ich werde die Leute bitten, dass ich da 10 Minuten vorher aufhören kann. Das reicht auch, damit ich meinen Zug kriege und nicht zu spät heimkomme. Da. Ja, eben.